Stadtrevue, der Podcast.
Ja, hi, herzlich willkommen in der Juni-Ausgabe vom Stadtrevue-Podcast, dem Podcast von Kölns unabhängigen Monatsmagazin. Köln muss klimaneutral werden und das ist mittlerweile auch bei vielen angekommen, sogar in der Stadtverwaltung. Dort betonen zumindest alle die Wichtigkeit dieser Aufgabe, wie man das heute nennt. Klar ist auch, die Stadt Köln, die muss dafür eine ganze Menge tun. Zum Beispiel der Energiekonzern Rheinenergie, der gehört ja größtenteils der Stadt, der muss seine Energieerzeugung umstellen, weg von fossilen hin zu erneuerbaren Energien. Der städtische Fuhrpark, also die ganzen Dienstwagen, aber auch zum Beispiel die Busflotte der KVB, die müssen die Emissionen reduzieren und da müssen natürlich auch die städtischen Gebäude saniert werden. Ja, und dann gibt es noch einen Bereich, auf den ganz besonders aufmerksam geschaut wird. Das ist die Kultur, also die Theater oder die Museen der Stadt. Damit hat sich unser Kunstredakteur Lars Fleischmann für die Juni-Ausgabe der Stadtrevue beschäftigt und darüber habe ich mich auch mit ihm unterhalten. Hallo Lars.
Hallo Christian.
Verkehr, Industrie, Ernährung, Energiesektor, das sind alles Bereiche, die ziemlich viel CO2 emittieren und dementsprechend tragen die natürlich auch zum Klimawandel bei. Du widmest dich jetzt in deiner Titelstory in der aktuellen Stadtrevue ausgerechnet dem grünen Museum. Warum hast du dir dieses Thema ausgesucht?
Du hast natürlich total recht. Die Autoindustrie, die in Köln angesiedelt ist mit jetzt Ford oder Toyota, das sind Riesenemissionäre und ein Blick dorthin ist auf jeden Fall ein richtiger Blick. Und trotzdem sollte man, glaube ich, die Kunst und die Museumsbauten einfach nicht vernachlässigen. Dafür gibt es mehrere gute Gründe. Erstens gibt es einfach dieses Klimagutachten Köln klimaneutral 2035, das von einem Expertengremium geschaffen worden ist. Und da werden Kulturschaffende als Zitat Multiplikatorinnen und Pionierinnen für klimaschonendes Handeln bezeichnet. Zitat Ende. Hier wird also von einer bedeutenden Rolle in der Vermittlung von Inhalten und der Etablierung eines Themas ausgegangen. Ob das jetzt so stimmt, ist schwer zu beweisen, aber nicht ohne Grund haben durch die Kunstgeschichte hindurch politische Themen immer eine große Rolle gespielt und wurden dort auch platziert. Da denke ich etwa an den Bilderstreit von aus der Anfangsphase des Kalten Kriegs,
okay,
wo Systeme gegeneinander standen. So, und zweitens haben wir aber auch einen großen Vorteil, wenn wir uns die Museen anschauen. Die lassen sich gut miteinander vergleichen. Mhm. Und weil das moderne Museum eines ist, das erstmal relativ gleich in seiner Form ist, also Räume mit Kunstwerken drin, die von Besucherinnen aufgesucht werden und in seinen Aufgaben, nämlich Kunst bewahren und sammeln und ausstellen, haben wir den Vorteil, dass die alle relativ gleich aussehen, ne? Also von außen jetzt nicht, aber von innen sehen die sich relativ ähnlich.
Die sind auch alle relativ neu, ne? Also so quasi aus dem 20. Jahrhundert.
Genau. Mhm. Und dazu kommen halt, also in Köln vor allen Dingen sind sie noch neuer, weil sie einfach alle nach dem Krieg entstanden sind. Ja. Bis aufs Museum Schnütgen jetzt vielleicht, das in einem alten Kirchenbau halt ist. Und dazu kommen in den Museen noch etliche internationale Standards bezüglich Durchschnittstemperatur, Luftfeuchtigkeit, welche Leuchtmittel benutzt werden sollen und alles, was also mit der Bewahrung und Konservierung von Kunstwerken zu tun hat.
Mhm. Das heißt aber auch, wenn man sozusagen jetzt auf Kölner Museen guckt, dann guckt man eigentlich nicht nur nach Köln, sondern eigentlich auf die gesamte Kunstszene. Also die Probleme wären jetzt in London oder in Paris oder in Mailand ähnlich vorhanden.
Ja, auf jeden Fall. Also das formulieren wir auch im Titelthema so, indem wir sagen, ein Blick in Köln ist halt eins in die Welt. Und da sind wir dann auch schon beim dritten Punkt eigentlich, dass Köln nämlich eine Museumsstadt ist. Und wir haben gleich mehrere weltweit bedeutende Museen, die von internationalen Besucherinnen angesteuert werden. Da kann man in Köln nicht nur mit Düsseldorf, Berlin, Hamburg oder München mithalten, sondern eben auch zumindest im gewissen Rahmen mit Paris, London oder New York. Mhm. Und wenn man das von außen betrachtet, sind diese Kölner Museen aber auch dann wiederum stadtklimatische Sündenfälle.
Okay.
Sind alle ganz in Stein gepackt oder mit spiegelnden Flächen versehen, komplett ohne Begrünung. Und selbst Photovoltaikanlagen sucht man bis dahin vergeblich. Und Es gibt noch einen vierten Punkt, genau. Und der vierte Punkt heißt, dass dadurch, dass die Kölner Museen, und das ist anders als in anderen Städten, alle in der Hand der Stadt liegen, gibt es halt einen Ansprechpartner. Und das ist unser Kulturdezernent Stefan Charles. Und da ist es natürlich verlockend, wenn man eine Person hat, mit der nämlich auch zu reden. Und das haben wir auch gemacht.
Das wirft ja eigentlich genau die Frage auf, wie grün sind denn die Kölner Museen jetzt eigentlich? Also die müssen einen wichtigen Beitrag leisten, aber welchen Beitrag leisten die denn jetzt schon, dass Köln halt eben irgendwann klimaneutral wird?
Also von außen gesehen, das haben wir ja gerade schon besprochen, sind die eben gar nicht grün. Ja. Aber ich habe mit eben unserem Kulturdezernenten der Stadt Köln, Stefan Charles, geredet. Und wie grün und wie groß der Beitrag ist, da gibt es divergierende Meinungen.
Ja.
Wie sieht die Klimabilanz der Museen aus? Das können wir gar nicht so ganz genau sagen. Nämlich nicht alle städtischen Museen haben sogenannte differenzierte und qualifizierte Klimabilanzen aufgestellt.
Ja.
Und es gibt auch verschiedene Standards. Und der Goldstandard ist derzeit der KBK Plus Standard. Das ist die Klimabilanz Kultur Plus. Diese hat einen großen Vorteil. Bisher wurde ein großer Faktor, nämlich die Anreise des Publikums, vernachlässigt, was die Ergebnisse dieser Bilanzen extrem verfälschte.
Ja, klar.
Dazu kommen wir bestimmt später nochmal.
Ja.
Ich will nämlich da nochmal konkret werden, wie grün die sind. Dadurch, dass es diese KBK-Plus-Bilanz des Wallraf-Richarts-Museums gibt und die ist auch öffentlich einsehbar, haben wir sie analysiert und verwendet. Und wenn man da reinguckt, dann sieht man, 2022 hat das Museum in der Altstadt einen CO2-Fußabdruck von 6.700 Tonnen circa hinterlassen. Jetzt braucht man Vergleichsgrößen dafür und eine, die es nicht wirklich bringt, wäre zu sagen, die Stadt Köln hat 2018 69 Millionen Tonnen emittiert. Das ist das 10.000-fache. Was heißt das jetzt? Das ist super schwierig. Generell sind diese großen, gerade diese großen CO2-Emissionäre schlecht miteinander zu vergleichen, weil man sehr schnell den Überblick verliert. Ist das jetzt viel oder wenig? Anschaulicher ist dann schon, dass man, wenn man das Wallraf-Richarts-Museum ausgleichen wollen würde von seinem CO2-Fußabdruck, müsste man 500.000 Buchen neu anpflanzen. Und das jährlich.
Wow. Okay.
Oder man könnte sagen, das Gewicht, was da ausgestoßen wird, ist gleichbedeutend mit 95.000 Säcken voller Steinkohle.
Aha.
Oder noch viel passender ist eigentlich, das Museum ist vergleichbar in seinem CO2-Fußabdruck mit 4.500 Zwei-Zimmer-Wohnungen.
Okay, krass.
Andere Museen sehen da besser aus, aber die folgen eben auch nicht den hohen Bilanzstandards wie das Wallraf-Richarts-Museum. Dann bekommt man sehr häufig unkonkrete oder arg verzerrte Zahlen vorgelegt. Das Folkwang-Museum in Essen zum Beispiel gibt nur eine prozentuale Verteilung raus. Da lässt sich nichts ablegen. Genau, weil uns die Gesamtzahl fehlt. Oder das Lehnbachhaus in München behauptet, es würde 500 Tonnen emittieren. Da denke ich mir, das kann nicht passen, weil da sind die Besucherinnen rausgerechnet. Wenn man nachguckt, stimmt das sogar auch.
Okay, Besucherinnen hast du gerade schon gesagt, das sind eigentlich vielleicht sogar die Hauptquelle von Emissionen. Also die Leute, die so ein Museum besuchen, die dann vielleicht auch dafür weit reisen, wenn es eine ganz bekannte Ausstellung ist, also so eine Blockbuster-Ausstellung, weiß nicht, wie David Hockney im Museum Ludwig oder sowas, oder die quasi nach Köln kommen, weil sie auf einer Europareise sind, vielleicht aus den USA, aus Japan, aus China oder so angereist sind. Das ist ein großer Faktor. Kann man diesen Faktor überhaupt senken und wenn ja, wie?
Ja, man könnte die Museen zumachen, damit das Publikum nicht reinkommt. Aber das
ist ja nicht Sinn und Zweck.
Wir
wollen die Kunst auch zeigen. Und es ist ja auch schön, Kunst zu sehen. Ja.
Den Kölner Museen wird da auf jeden Fall ihre internationale Strahlkraft zum Verhängnis. Und das in Anführungszeichen. Ne? Dass die Flüge vom Publikum, selbst wenn man sie nur anteilig rechnet, und das macht man zum Beispiel im Wallraf-Richarts-Museum, wo man sagt, wir benutzen nur 5% von dem, was sie halt geflogen sind. Dass die dann eben trotzdem CO2 produzieren, ist ja kein Geheimnis. Das Fliegen ist auch einfach die denkbar schlechteste Art der Fortbewegung, jetzt abgesehen vielleicht von Kreuzfahrtschiffen. Und auch das ist kein Geheimnis. Der Chef des Londoner Museum Tate Modern hat mal gesagt, sein Haus hat einen Eigenausstoß von 20.000 Tonnen. Nimmt man die Gäste hinzu, kommt man auf 260.000 Tonnen.
Oh, krass.
Das ist ein Riesenproblem, gleichzeitig aber auch die Aufgabe, wie wir ja gerade schon festgestellt haben. Lösungen sind deswegen auch schwierig. Man müsste die Museen künstlich uninteressanter machen, damit diese als Reisegrund zum Beispiel wegfallen. Das ist aber ein alberner Vorschlag. Man müsste den gesamten internationalen Tourismus vielleicht in Frage stellen, aber das ist vielleicht dann auch wieder sehr groß gedacht. Konkret kann man nur bei der nachrangigen Frage werden, kann man wenigstens die Fortbewegung innerhalb der Stadt irgendwie regeln? Kann man da Anreize schaffen? Und das kann man natürlich. Das Museumsticket als Bahnticket, als ÖPNV-Ticket, generell den ÖPNV in Köln gratis machen, ist sogar noch eine bessere Möglichkeit. Parkhäuser abreißen und einfach und Innenstädte zu Mautzonen machen, sodass die Leute nicht mehr mit dem PKW anreisen. Die Möglichkeiten gibt es, und selbst wenn nur ein kleiner Teil davon umgesetzt wird, ist das etwas, was man schnell und relativ einfach umsetzen kann.
Also auch da sind die Museen eigentlich wiederum Teil eines größeren Zusammenhangs, wo das dann geregelt werden muss. Das bringt mich zu der Frage, vor welchen Problemen, sage ich jetzt mal, beim Grünerwerden stehen die Museen denn noch?
Früher sagte man, dass das Problem der Museen auf dem Dach stehe. Damit meinte man die Klimaanlage. Man darf ja nicht vergessen, Museen müssen eben diese Kunst bewahren, die drin hängt, und auch schützen. Gemälde, vor allen Dingen wie im Wallraf-Richarts-Museum, mittelalterliche Gemälde, die direkt auf Holz gemalt sind, reagieren extrem empfindlich auf Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen. Fotografien sind im Übrigen auch sehr anfällig, vor allen Dingen wegen dem Licht. Da müssen klimatische Bedingungen geschaffen werden, die einfach passen. Das macht dann bei einem Museum wie dem Wallraf-Richarts-Museum 10% der kompletten Emissionen aus. Es könnte gut sein, dass die internationalen Standards, die man irgendwann erhoben hat, dass die aufgeweicht werden in den nächsten Jahren und man sagt, man hat einen Spielraum von vielleicht 2 Grad mehr oder sowas. Da könnte man vor allen Dingen bezüglich der Temperaturen nach oben korrigieren, bei den Luftfeuchtigkeiten jetzt nicht wirklich, weil Holz reagiert eben sehr schnell auf Luftfeuchtigkeitsänderungen. Darüber hinaus muss man vielleicht auch die Bedingungen der Kunst hinterfragen, also unter welchen Bedingungen Kunst überhaupt gezeigt und geschaffen wird. Wenn man 2 sehr bekannte Künstler nimmt, nämlich den Dänen Olafur Eliasson und seinen Schüler Julian Schachier, die beide für Ökokunst stehen.
Ja, eben, ja, genau.
Aber dann mit einem Tross an Fotografinnen, Assistentinnen und dem Rest der Entourage dann durch die Welt reisen, um den Abbau von Palmöl anzuklagen, dann ist das auch ein falsches Symbol. vielleicht muss man eben nicht nur die Museen alleine betrachten, sondern eben auch die Kunst, die da drin ist. Und so, ich will jetzt nicht sagen Dreck schleudern, aber auch Großemissionäre unter den Künstlern halt auch mal hinterfragen, wie häufig man die ausstellt und vielleicht eben Künstlerinnen zeigt, die anders funktionieren.
Ja, plus der gesamte Biennalenbetrieb irgendwie, der internationale Kultur-Jet-Set, und ich möchte wirklich nicht wissen, wie viele Miles and More Meilen Hans-Ulrich Obrist im Jahr ansammelt. Der wird schon auf einiges kommen. Also es ist natürlich in der Tat ein Problem, dadurch, dass die Kunstszene so stark internationalisiert ist, auch transkontinental, was ja erstmal gut ist, fallen da natürlich auch Emissionen an, wo man sich auch überlegen kann, kann man da nicht irgendwie anders zusammenarbeiten. Aber lass mal wieder zurück auf Köln gucken. Wir haben viele Museen. Viele dieser Museen müssen saniert werden, werden gerade saniert. Sie sollen erweitert werden. Es gab bis vor kurzem sogar noch Pläne, ein Museum komplett neu zu bauen, nämlich das Stadthistorische Museum. Das hat sich jetzt wahrscheinlich erledigt. Wie sieht es denn bei diesen Sanierungs-, Erweiterungs- und Neubauplänen mit dem Klimaschutz aus?
Ich würde da tatsächlich einen Punkt vorwegnehmen oder vorwegschalten. Und zwar sind unsere Museen eigentlich sattelfest, wenn es darum geht, dass sich die klimatischen Bedingungen ändern. Wir merken ja in den letzten Jahren, dass sich die Extremwetterlagen häufen, dass wir immer häufiger damit konfrontiert sind. Und erst im Dezember letzten Jahres wurde ja ein Künstlerinnenquartier in Poll durch eine Windhose teilzerstört. Und auf die Frage, wie sattelfest sie sind, gibt es nur eine Antwort, nämlich man weiß es nicht so genau.
Ja.
Wir haben da nachgefragt bei der Stadt und die Informationen sind nicht wirklich gut. Man geht, glaube ich, davon aus, so deutlich das, was wir als Antworten bekommen haben, man geht davon aus, dass wenn bis jetzt nichts passiert ist, auch später nichts passieren wird.
Okay.
Kommen wir dann trotzdem zu den Sanierungen, und da steht ganz oben natürlich das MAG, das ja ohnehin schon saniert wird, und das Museum Ludwig. Neben dem ohnehin schon auch geschlossenen Zeughausbau, der das Stadtmuseum eigentlich beheimatet. bei den Sanierungen in Richtung Grünes Museum würde ich sagen, die sind teilweise gar nicht so schwer umzusetzen. Also Fenster kann man schnell abdichten, man kann neue Heiz- und Klimaanlagen einbauen und so. Es gibt aber auch eine Fraktion, die sagt, ja, eigentlich ist der Neubau vom Museum viel wichtiger, weil wenn man jetzt wie das Zeughaus auf ein mittelalterliches Gebäude zurückgreift, da kann man zwar bei den Fenstern eben was machen und so, aber den Bau selbst kannst du nicht mehr wirklich ändern. Mhm. Das Argument kommt zum Beispiel bei der historischen Mitte auf, die man bauen wollte. Das ist dieses Museum, was du eben angesprochen hast, was man in die Stadtmitte bauen wollte. Was stimmt, man kann besser klimafreundlich auf jeden Fall bauen als sanieren. Mhm. Was zumindest aus Klimagründen trotzdem keinen Sinn ergibt, meines Erachtens, weil der Bau eines neuen Gebäudes, vor allen Dingen eines Flächenmuseums, große Mengen graue Energie bindet. Dazu hatten wir ja letztes Jahr ein Titelthema auch zu grauer Energie, und das ist eben diese Energie, die zum Gewinnen von Baumaterialien und zum Herstellen und Verarbeiten von diesen Bauteilen, zum Transport von Menschen, Maschinen, Bauteilen etc. benutzt wird. Also alles, was man braucht, um ein Gebäude zu bauen. Das ist ein hoher Kredit für die Klimaverträglichkeit. Ich würde sagen, das gegeneinander auszurechnen ist sehr, sehr, sehr schwierig. Also sanieren scheint ja doch das Bessere zu sein. Und wie schnell man sanieren kann, das weiß man auch nicht. Fürs Museum Ludwig hat uns der Kulturdezernent Stefan Schals verraten, wird man wahrscheinlich Ende 2025 erst genau wissen, was und wie man sanieren kann, weil das ein relativ komplexer Bau ist, der eben aus dem Museum Ludwig einerseits und der Philharmonie auf der anderen Seite besteht. Und ein Museum und ein Konzerthaus, das sind unterschiedliche Bedingungen, unter denen die saniert werden.
Ja, und zumal man ja natürlich auch nicht weiß, wie sozusagen die politische Stimmung gegenüber solcher Sanierung im Bau noch ist. Wir sprechen ja hier gerade mal wieder 2 Wochen ungefähr, nachdem der Eröffnungstermin der Oper, die ja auch saniert wurde, anstatt neu gebaut, auf unbestimmte Zeit nach hinten verlegt wurde. Man weiß einfach nicht, bei allen guten Argumenten, die es für Sanierungen im Bestand gibt, gibt es dann auch den politischen Willen dafür, dass Köln sich nochmal so eine Sanierung im Bestand an die Füße bindet, sage ich jetzt mal. So, das sind ja alles Fragen, die da auch durchaus eine Rolle spielen werden, wo es jetzt, glaube ich, nicht nur um die Klimabilanz geht, wenn das entschieden wird.
Wobei ich glaube, dass gerade bei einem Museum Ludwig oder auch bei einem MAC man tatsächlich eher von einer Sanierung, nicht von einer Renovierung redet. Bei der Oper und beim Schauspielhaus ging es ja um eine generelle Renovierung. Mhm. Ab 1981 wurde das Museum Ludwig gebaut und da ist man natürlich technisch auch auf einem besseren Stand als bei der Oper und dem Schauspielhaus, das halt in den 50ern gebaut worden ist.
Klar, das stimmt natürlich. Also kann davon ausgehen, dass es da zumindest schon entsprechende Kabelschächte gibt für bestimmte Techniken. Okay, jetzt haben wir viel über die Museumsbauten geredet und darüber, wie der Klimaschutz dort aussehen kann. Lass uns doch mal so ein bisschen darüber sprechen, was im Museum ist. Ist denn mittlerweile Klimawandel, Klimaschutz auch durchaus ein Thema, was man in Ausstellungen oder durch andere Kunstprojekte thematisiert? Ich meine, du hast eben schon Olafur Eliasson erwähnt, der das ja so ein bisschen zu seinem Markenzeichen gemacht hat, jetzt mit der Naturkunst zu machen. Gibt es noch andere Leute, die das machen?
Tatsächlich gibt es das sogar schon lange. Also wenn ich mir anschaue, dass Ende der 60er haben sehr viele Künstlerinnen angefangen, das zu reflektieren zumindest. Das war ja auch der Anfang der ersten Ökobewegung in gewisser Weise. Und vor allen Dingen die Künstlerinnen der Landart haben sich mit Themen wie Klimawandel auseinandergesetzt. Robert Smithsons ikonisches Kunstwerk Spiral Jetty, ist nämlich zum Beispiel eine zusammengerollte Steinaufschüttung, die, wenn man so möchte, 460 Meter lang ist und wie so eine Schnecke zusammengerollt ist.
Ja.
Die liegt in einem Salzsee der USA und schon als das damals gemacht worden ist, war klar, dieser Salzsee wird austrocknen und heute liegen diese Steine komplett im Trockenen. Also da ging es schon auch damals in der Praxis darum zu thematisieren, wie der Mensch den Klimawandel vorantreibt. Das waren ja auch es sind keine neuen Erkenntnisse, die wir heute haben, sondern der Club of Rome hat schon vor 50 Jahren halt festgestellt oder fast.
Ja, ich glaube von 73 ist das, ne?
Ja.
Die Grenzen des Wachstums.
Vor 50 Jahren festgestellt, dass wir da Probleme bekommen werden. Mhm. Es gibt aber auch neue Künstlerinnen. Mir fällt da zum Beispiel die fantastische Selma Sellmann ein, die in Performances zum Beispiel vor 2 Jahren hier in der Temporary Gallery Autos zerlegt und dann nach Wert und Rohstoffen sortiert.
Ah, okay.
Von diesen Autos könne sie, hat sie mal gesagt, auf der Stelle 20 besorgen, also von schrottreifen Autos. Überschuss und ruinöser Verbrauch sind da tief eingeschrieben auf jeden Fall. Und auch die in Köln geborene Foto- und Mediakünstlerin Alex Grein, die wir 2023 in der Stadtrevue vorgestellt haben, hat in einer Videoarbeit die Reiserouten von Schmetterlingen und Faltern nachempfunden. Dafür lässt sie diese Schmetterlinge dann über Aufnahmen von Google Earth fliegen. Mhm. Und doch statt romantischer Waldflächen oder sowas, was man sich vorstellen könnte, fliegen die dann halt über diese Quadratkilometer Tomatenplantagen in Spanien, vor allen Dingen dann im Süden von Spanien, oder über diesen Megahafen in Rotterdam, mhm, wo man einfach sieht, hier kann man sich stundenlang jetzt bewegen und man wird kein einziges bisschen Grün oder irgendwie sowas wie Landschaft sehen. Der Klimawandel ist das große und bestimmende Thema unserer Zeit und deswegen wird es natürlich auch automatisch zum Inhalt künstlerischer Arbeit. Mhm.
Und schlägt sich das dann auch wieder zum Beispiel, wie man ausstellt? Ich meine, wir haben eben darüber gesprochen, dass der Kunstjetset durch die Welt reist. Jetzt reisen ja auch Kunstwerke durch die Welt. Ist sowas auch durchaus ein Thema, dass man sagt, vielleicht müssen wir da jetzt auch analog irgendwie hingehen und sagen, wir müssen quasi wieder lokaler denken. Das war ja auch lange Zeit wirklich ein Slogan der Öko-Bewegung, global denken, lokal handeln. Ist man da mittlerweile beim global denken und lokal Kunst machen?
Auf jeden Fall lokal handeln insofern, als dass wir in der Ausgabe auch ein Gespräch mit der Transformationsmanagerin des Museum Ludwigs, nämlich Dr. Miriam Zwast, haben. Ja. Und für ihre neue Ausstellung Hier und Jetzt und Gestern und Morgen hatte sie zum Beispiel darauf bestanden, dass kein Kunstwerk weiter als 500 Kilometer entfernt ist.
Ah, interessant.
Das ist dann eine sehr große Fotografie von Tacita Dean, einer britischen Künstlerin. Und das Kunstwerk kam zum Beispiel aus Paris. Und generell gibt es das immer häufiger, dass Ausstellungen grün sind oder sogar Zero Emission, wie man sagt. Für uns als Stadtrevue ist das, glaube ich, jetzt auch nur ein Auftakt, darüber zu reden, wie Kunst und Kultur grün werden können und wie sich das bewegt. Für Ende des Jahres ist auch ein Interview mit einer Kölner Kuratorin zum Beispiel geplant, Nada Schröer, die das eigentlich ausschließlich, ihre Arbeit so sieht, dass sie versucht, Klimawandel oder Rohstoffraub in Südamerika oder Afrika zu thematisieren und sich fragt, wie kann Kunst oder wie sind wir als Künstlerinnen und Kulturschaffende eigentlich auch damit daran beteiligt, einfach wie nicht nur Menschen, sondern auch die Erde ausgebeutet wird. Mhm.
Ja, die kunstbewertende Seite deines Berufs würde ich jetzt mal so ein bisschen ansprechen. Es wird ja aktivistischer Kunst, Kunst, die sich sehr stark mit politischen Themen beschäftigt, wird ja oft auch ein gewisser ästhetischer Wert oder ein ästhetischer Eigensinn abgesprochen. Wie würdest du denn das bei dem, worüber du eben auch schon geredet hast, wie würdest du das denn bewerten? Steht da sozusagen der übergeordnete Zweck über der Kunst? Ist das gut so? Oder ist es auch so, naja, dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, eigentlich nimmt man sich hier bei den ästhetischen Ausdrücken etwas zurück, um irgendwie zwanghaft eine Message oder sowas zu verbreiten?
Ich würde sagen, nicht nur die letzte Dokumente hat bewiesen, dass wir gerade in einem Kunstzeitalter sind, wo Aktivismus und Agitprop halt sehr verbreitet sind in der Kunst. Ich würde aber gleichzeitig sagen, dass trotzdem immer wieder Kunstwerke, und da habe ich ja eben schon Beispiele genannt, aufkommen, die sehr gelungen sind. Die schaffen halt diese Balance aus formaler Richtigkeit, aus einem hohen ästhetischen Wert und eben auch eine Thematisierung von drängenden Fragen sozusagen gibt. Generell muss man ja sagen, gute Kunst ist ohnehin sehr schweres Unterfangen.
Klar.
Und auch ohne, dass man sich auf den Klimawandel oder auf das Thema Natur irgendwie besinnt, findet man immer wieder gute und schlechte Kunst. Ich glaube, es gibt einen Hang dazu, das allzu aktivistisch zu betrachten. Tatsächlich bin ich damit aber gar nicht so häufig konfrontiert.
Ah ja, okay.
Ich würde einfach behaupten, dass zumindest in den letzten 2 oder 3 Jahren ich vor allen Dingen Kunst gesehen habe, die es sowohl schafft, die zum Beispiel neuerliche Verunreinigung des Rheins zu thematisieren und gleichzeitig, dass da einfach eine Kunst geschaffen wird, die einen ästhetisch hohen Wert hat auf jeden Fall und die auch gut gemacht ist.
Mhm. Ja, prima. Dann bin ich mal gespannt, was du uns da demnächst vorstellst in der Stadtrevue. Dankeschön.
Ja, danke dir für die Fragen.
Ja, die Juni-Ausgabe mit der Titelgeschichte von Lars, die könnt ihr an jedem gut sortierten Bütchen kaufen oder ihr geht auf stadtrevue.de in unseren Shop. Da könnt ihr dann auch ein Abo der Stadtrevue abschließen, damit supportet ihr uns tatsächlich am meisten. Und was uns auch hilft, wenn ihr diesen Podcast in eurer Podcast-App gut bewertet, ihr wisst schon, der Algorithmus. Damit endet der Werbeblock und auch diese Podcast-Folge. Wir hören uns hoffentlich im nächsten Monat wieder. Dann geht es um ein Thema, das wir eigentlich eher selten in der Stadtrevue behandeln. Es geht nämlich um Fußball. Bis dann!